have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und ich habe mir in den letzten Stunden das Bigger Picture der Los Angeles Lakers, der Minnesota Timberwolves, der Denver Nuggets und der Houston Rockets angeschaut und natürlich generell das Bigger Picture der NBA Playoffs. Wir wollen aber heute über diese vier Teams vor allem sprechen. Der Westen steht Kopf, die Playoffs spielen verrückt. Und ich freue mich drauf, das zu besprechen mit dem einzig wahren Julius Schubert. Einen wunderschönen guten Mittag, mein Freund.
Einen wunderschönen guten Mittag an dich zurück. Ziemlich genau sogar, das war heute gar nicht mal kompliziert für dich, die richtige Tageszeit zu finden. Es ist hier nämlich gerade 12.18 Uhr, mehr Mittag geht kaum, auch wenn es bei mir zumindest noch vor dem Mittagessen ist. Ich bin aber eh ein Spätesser und dementsprechend vorm Eins esse ich eh nie und da werden wir ja eventuell auch schon wieder fertig sein. Wie geht's dir? Hast du schon Mittag gegessen? Das ist die allerwichtigste Frage.
Nee, habe ich nicht. Ich bin ein entweder Spätfrühstücker oder gar nicht Frühstücker. Also bei mir ist es auch gar nicht so selten, dass ich dann so um 14 Uhr das erste Mal irgendwas esse. Aber jetzt heute war ich einigermaßen früh wach, weil ich wusste, ich möchte mir noch das Lakers-Spiel von heute Nacht zu Gemüte führen. Ich will auch in Timberwolves Nuggets-Spiel 4 nochmal ein bisschen reingucken, bevor dann heute Nacht wiederum das fünfte und eventuell entscheidende Spiel der Serie ansteht. Da werden wir ja jetzt drüber sprechen. Und da habe ich mir so einen Bananen-Protein-Milchshake mit ein paar Haferflocken zusammengemixt und das dann quasi so als flüssiges Frühstück mir reingezogen und werde dann aber jetzt irgendwann, wenn wir dann durch sind mit unserer Aufnahme, ich setze mich wahrscheinlich direkt dran ans Schneiden, aber werde dann zwischendurch irgendwas kochen. Also ich habe generell sehr, sehr unregelmäßige Essenszeiten, aber
Same.
Ja, 13 Uhr kommt vielleicht hin. Also an Tagen, an denen ich nicht frühstücke, was ich würde schätzen, die meisten sind, da ist dann so 12, 13, 14 Uhr ist dann so Mittagessenzeit in der Regel.
Same, also ich kann 4-5 Stunden gehen, ohne irgendetwas gegessen zu haben, beziehungsweise das ist für mich das Normale. Und es ist auch, wie du ja mit am besten weißt, auf den Reisen auch nicht anders. Mhm. Also auf den Reisen war es ja zumindest immer so, dass du dann gefrühstückt hast und ich halt nicht, obwohl es halt for free im Hotel mit dabei war, also wenn überhaupt dann was Kleines. Aber ich bin ja eh jemand, der jetzt nicht so viel braucht, damit der Motor läuft.
Das war bei mir fast schon eher so ein Kostending. Also so im Schwabeländli sagen wir, im geschenkter Gaul schaut man jetzt ins Maul. Oh Gott, das hat hat sich das hässlich angehört. Ich muss jedes Mal, also ich spreche schon ein bisschen Schwäbisch, gerade so mit meinen Großeltern und so, das muss ich schon zugeben, aber ich habe da jedes Mal selber die negative Art von Gänsehaut, wenn ich mich da bei sowas höre. Aber so nach dem Motto, wenn's gratis ist, dann nimmt man's gerne auch mal mit. Und auch mit dem Hintergedanken dann, wenn wir uns irgendwie auf Achse gemacht haben in den Städten unterwegs, obwohl ich nicht unbedingt Hunger hatte meistens morgens, da dann wenigstens was im Magen zu haben und vielleicht eben nicht um 10, um 11, um 12 diverse Dollars für irgendwelche Essen ausgeben zu müssen. Aber und das hatten wir damals ja erzählt, also gerade in Toronto im Hotel, das Frühstück war überraschend geil, da denke ich heute noch gerne dran zurück. Eine Überleitung. Woran denken die Houston Rockets nicht gerne zurück? Vermutlich an diese Serie gegen die Los Angeles Lakers, obwohl sie jetzt heute Nacht die Serie, ich möchte nicht sagen, wieder spannend haben machen können, aber zumindest mal diesen Ehrensieg, den Sweep abgehalten. Es steht 1-3 und wir können ja jetzt gerne drüber philosophieren, ob das irgendwelche großen Auswirkungen hat, ob wir uns Sorgen machen, dass die Lakers vielleicht hier das erste Team sind, das eine 3-0 Führung dann doch noch aus der Hand gibt. Ja, starte du rein. Ich gehe mal von aus, wir wollen jetzt mit dieser Serie reinstarten, oder? Oder möchtest du zuerst Denver und Minnesota besprechen?
Nein, lass uns super gerne mit dieser Lakers-Rockets-Serie anfangen. Davor aber noch der kurze Hinweis an euch, unsere verehrten Hörerinnen und Hörer. Kurzer Reminder, wir haben aktuell eine 50% Patreon-Rabattaktion. Die kompletten Playoffs lang mit dem Code PLAYOFFS zusammengeschrieben und in Großbuchstaben könnt ihr im Rahmen unseres Supporter-Modells 50% sparen. Entweder auf euren ersten Monat bei uns, das hat heute Morgen jemand gemacht, oder auf das erste Jahr, das hat gestern jemand gemacht. Also da trudelten in den letzten Tagen immer wieder neue Supporter rein, die von dieser Aktion, von diesem Rabatt dann auch Gebrauch machen. Das gilt für all unsere 4 Stufen, die wir haben, sowohl für die günstigste als auch für die teuerste und alles, was dazwischen liegt. Ihr unterstützt damit uns und unseren Playoff-Hustle wahnsinnig. Jeder Euro hilft uns da wahnsinnig weiter. In der letzten Woche kamen 3 Supporter-Folgen. Wir werden morgen am Dienstag eine Supporter-Folge aufnehmen, eine kurze, knackige zu den Orlando Magic. Da steht es dann entweder 3-1, wenn die Magic ihr Heimspiel 4 gewinnen konnten, oder es wird 2-2 stehen, so oder so. Ich gehe stark davon aus, dass es einiges zu besprechen gibt in dieser Serie. Da haben wir uns ja nach Spiel 2 ausführlich hier im öffentlichen Feed unterhalten über jede einzelne Serie. Da gibt es also jetzt auch einiges, was seitdem passiert ist. Also am morgigen Dienstag wird es da eine neue Supporter-Folge geben, für alle 4 Stufen dann auch hörbar. Checkt's gerne aus, Link und alle Infos nochmal bei uns unten in der Folgenbeschreibung. Und wie gesagt, wir freuen uns da über jeden Euro und über jeden, der uns hier damit unterstützt und auch mit dabei mithilft, dass es dieses Projekt noch eine lange Zeit geben wird. Die Lakers hoffen vielleicht so ein bisschen heimlich, dass es diese Erstrundenserie noch eine Weile länger geben wird. Kleine Anekdote, ich habe das Spiel nicht live geguckt heute Nacht, sondern früh Wecker, hat um 8 geklingelt und dann habe ich den Wecker ausgemacht und lag dann noch so kurz im Bett, bevor ich dann, also habe das Handy nochmal weggelegt. Und dann habe ich überlegt, möchte ich überhaupt, dass die Lakers dieses Spiel gewonnen haben? So, was will ich? Ich bin in meiner Zeit als NBA-Fan noch Gott sei Dank nie in der Situation gewesen, wo ich ein Tanking-Team als Fan mitverfolge. Also ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, zu hoffen oder dafür zu rooten, dass dein Team nicht gewinnt. So. Ich bin immer dafür, dass mein Team gewinnt und das Beste für mein Team ist auch immer gewesen, dass es gewinnt. Und heute war halt dann so ein bisschen der Zwiespalt, weil auf der einen Seite hätten die Lakers dieses Spiel gewonnen, wäre die Serie zu Ende gewesen, wäre ein Sweep gewesen, das Ding wäre clean zu Ende gegangen, alles wäre gut. Problem an der ganzen Nummer ist, dass die NBA, wie viele von euch vielleicht wissen, nicht wartet, bis alle Erstrundenserien zu Ende sind, bevor sie mit der zweiten Runde anfangen. Das heißt, wenn 2 Teams durch sind, während andere Teams noch ein Spiel 6 vor sich haben, eventuell noch ein Spiel 7 vor sich haben, dann geht diese Serie los. Ich habe am Samstagabend sehr gehofft, dass die Thunder dieses Spiel 3 in Phoenix nicht gewinnen, weil es natürlich cooler wäre, wenn einfach die OKC-Serie lange dauert. Und dann wäre mir egal, wann die Lakers-Serie zu Ende geht. Aber obviously haben die Thunder dieses Spiel gewonnen und stehen jetzt auch kurz vor dem Sweep. Das bedeutet, hätten die Lakers heute Nacht gewonnen und würden die Thunder jetzt ihr Spiel 4 gewinnen in der Nacht von heute auf morgen, würde die Lakers-Thunder-Serie losgehen in 4 Tagen, maximal vielleicht 5 Tagen. Und das wäre nicht genug für womöglich Austin Reeves, aber mit Sicherheit Luka Doncic, der jetzt gestern erst angefangen hat mit leichten On-Court-Stuff. So, das ist eine positive Nachricht, bedeutet aber auch, dass Luka noch wahrscheinlich roundabout 10 bis 14 Tage hat, bevor er wieder auf das Parkett zurückkehren kann. Und wenn die Lakers dann eine Serie in 5 Tagen losgehen würde, dann würde er mal die ersten 2-3 Spiele verpassen und gegen ein Team wie OKC bricht er das halt das Genick. Das bedeutet, ich war ein bisschen im Zwiespalt. Und als ich dann gesehen habe, dass die Lakers das verloren haben, war ich actually absolut fein damit. Und ich will nicht sagen erleichtert, aber ich dachte mir so, ah gut, nehmen wir. Problem an der ganzen Nummer ist, dass jeder Rockets-Sieg natürlich dazu führt, dass die Rockets Hoffnung haben und Momentum haben, diese Serie wieder spannend machen können und das Risiko natürlich größer wird, dass die Lakers dann gar nicht erst in Runde 2 kommen. Also ich hoffe jetzt nicht von Spiel zu Spiel, dass die Lakers das verlieren. Also wenn man jetzt beispielsweise ein Spiel 5 zu Hause verliert, steht es schon noch 3-2 mit Spiel 6 dann in Houston. Mhm. Und die Rockets werden da dann die Chance haben oder würden da die Chance haben, dann die Serie auszugleichen und mit einem Spiel 7 nach L.A. zu fliegen. In so einem Spiel 7 kann alles passieren, da kann dann eventuell auch Kevin Durant sogar schon wieder mit dabei sein. Und das willst du halt natürlich auch nicht. Also dieses die Serie irgendwie rauszögern, halt nicht um jeden Preis. Und was ich auch dazu sagen muss, falls es jetzt rüberkam, obviously will ich auch nicht, dass die Lakers das jetzt hier künstlich machen. Und ich glaube auch nicht, dass sie es künstlich gemacht haben, um dieses Spiel mit Absicht zu verlieren. Sie haben das sicherlich ein bisschen lockerer angegangen als Houston, weil für die einen war es ein Closeout-Game, für die anderen war es ein Elimination-Game. Das eine Team musste um sein Leben kämpfen, das andere nicht. Das hat man auch gemerkt, darüber können wir auch gleich noch reden. Mhm. Aber ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte nicht, dass die Lakers hier Spiele mit Absicht verlieren. Das macht man nicht, das ist wack. Und die Basketballgötter finden immer Wege, das dann auch heimzuzahlen. Später bedeutet, die Lakers sollten sich jetzt anstrengen. Es wäre wahrscheinlich auch das Beste für sie, dieses Spiel 5 dann jetzt zu gewinnen. Du hast jetzt nochmal 3 Tage länger Rest. So diese OKC-Lakers-Serie würde jetzt dann auch frühestens, jetzt nicht in 6, 7 Tagen meinetwegen losgehen. Das ist dann okay, dann verpasst Luca eventuell Spiel 1, wäre für Spiel 2 eventuell wieder ready. Das wäre schon in Ordnung. Bei Reeves scheint es ja eh ein bisschen schneller zu gehen. Aber long story short, die Lakers haben heute Nacht verloren. Wir können gleich darüber reden, woran das liegt oder gelegen hat. Aber ich bin sehr fein damit. Ich will nicht sagen happy, aber ich bin fein damit, dass die Lakers heute Nacht verloren haben.
Verstehe ich sehr. Ich bin absolut bei dir. Auf gar keinen Fall steckt dir hier irgendeine Absicht dahinter. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube, du hast ja generell die Situation, wenn du mit 3-0 führst, wenn du dann dieses 4. Spiel verlierst, du hast es gerade gesagt, dann hast du in Spiel 5 zu Hause sicherlich irgendwo einen ziemlichen Druck. Du hast immer noch dieses 3-1, aber wenn du das dann verlierst, dann steht es 3-2 und dann die Möglichkeit aufs 3-3 wiederum vor heimischer Kulisse für die Rockets dann. Wir erinnern uns, 2023 Eastern Conference Finals, Boston gegen Miami. Da hatten wir genau diesen Fall. Boston führte mit 3-0. Miami kam wieder erwartend zurück in das Ding und dann kam es eben zu Spiel 7 in Boston, was sie dann gewonnen haben und was dazu geführt hat, dass wir das immer noch nicht.
War das nicht andersrum? Miami hat 3-0 geführt, oder?
Ja, stimmt, klar, natürlich. Wow.
Miami hat 3-0 geführt. Yeah, da war dann noch dieses Al Horford und Jimmy Butler Ding, hat ihm da irgendwie die Auszeit irgendwie gezeigt und dann hat Horford ihm das zurückgezeigt, als sie dann aufgeholt haben und dann
Spiel 7
Miami gewonnen, ist dann ins Finale eingezogen gegen Denver und dementsprechend war das aber sehr, sehr nah dran, die erste Serie zu werden, wo das Team, was 0-3 zurückliegt, das Ding noch dreht.
Ja, natürlich, so rum, völliger, also lass mal drin, egal, Denkfehler von mir, passiert, es passiert selbst den Besten. Aber ja, genau, ja. Boston, Miami, das ist in Erinnerung geblieben und da wurde dann durchaus auch geschwitzt in diesem 7. Spiel und das möchtest du verhindern. Und gerade wenn du dann ein Team bist wie die Lakers, die vor der Serie vielleicht auch gar nicht unbedingt favorisiert waren, weil all die Gründe, die wir gesprochen haben, wenn du in der Situation bist, wo bis dahin dann vielleicht Kevin Durant zurückkommt und Kevin Durant im Alleingang ein Spiel 6 oder ein Spiel 7 dann auch mal gewinnen kann. Alperen Şengün scheint ein bisschen aufgewacht zu sein, da können wir gleich drüber reden. Den hatte ich noch aufs Schärfste kritisiert zuletzt und seitdem hat er ich gehe stark von aus, er hat's gehört und zeigt dann deswegen diese Trotzreaktion, die er gerade zeigt.
Klar.
Also ja, auf gar keinen Fall. Und da ist auch einfach, da ist JJ Redick nicht der Typ für, da ist LeBron nicht der Typ für. Sicherlich haben vielleicht unterbewusst dieses ein oder andere Prozentchen hat vielleicht gefehlt. Ich denke, das hat man auch gemerkt. Wir sprechen jetzt über die Art und Weise. Aber ich glaube, man muss den Rockets hier auch ordentlich Credit geben. Gerade nach der Art und Weise, wie sie Spiel 3 verloren haben. Lass uns damit gerne gleich anfangen. Das haben wir nämlich jetzt im Podcast auch noch nicht besprochen. Was halt's? Ich habe gesehen, du hast in deinem Video die genauen Zahlen, irgendwie 1700 Fälle und so weiter. Das darfst du uns gerne gleich noch präsentieren. Es war historisch gefumbled, wenn man so will. Diese 6-Punkte-Führung in den letzten x Sekunden. Grätsch du gerne mal kurz rein, wenn du es gerade parat hast und damit ich da hier nicht weiter drumrum stammel. Was hat es damit auf sich? Wie viele Fälle? Und das zweite Mal war es jetzt, dass ein Team zurückkommen konnte?
Genau, es waren 1714 solche Situationen bisher, wo ein Team in den Playoffs mit 6+ Punkten geführt hat in den letzten 30 Sekunden eines Playoffspiels. Einmal kam es bisher erst vor. Das können sogar gut und gerne die Pacers letztes Jahr mal gewesen sein.
Vielleicht?
Beziehungsweise sehr wahrscheinlich waren das die Pacers letztes Jahr, dieser eine Fall. Und jetzt hat basically LeBron haben die Rockets das hinbekommen, dass es jetzt 2 dieser Fälle gibt. Ich hatte das in meinem Video auch sehr genau runtergebrochen, was der Abgang ist. Also da musste schon sehr, sehr viel, sehr hart verkackt werden.
Ja.
Turnover, ein Dreier-Foul, am Ende der Şengün-Versuch. Crazy, crazy shit, der da im Abgang ist. Also dieses Spiel, das hätte Houston nie im Leben verlieren dürfen und dann würde es jetzt im Zweifelsfall 2-2 stehen mit einer ganz guten Ausgangsposition für die Rockets, aber das haben sie sich selber zuzuschreiben.
Ja, und darauf wollte ich hinaus, also dass die Art und Weise, wie man das Spiel verloren hat, der Turnover von Jabari Smith, dieses Foul von Jason Tate könnte eventuell das dümmste Foul gewesen sein, was ich jemals gesehen habe in einem NBA-Spiel, dass du, wie du gesagt hast, gerade Şengün, dass du du hast es in deinem Video gesagt, der kann schon gut und gerne mal reingehen, aber dass du halt mit diesem Wurf kommst, bei, was hatten sie noch, ein paar Sekunden, sechs, sieben Sekunden
genug.
Out of Timeout, so dass du da dann keinen besseren Wurf dir irgendwie mit einem Play erspielen kannst. Du verlierst dieses Spiel in Overtime. Muss man auch dazu sagen, sogar irgendwo sogar noch Glück, dass sie in die Overtime kommen, weil LeBron James den Sieg mit so einem Signature Fadeaway Turnaround Dreier sehr knapp in der Hand hatte. Du verlierst in der Overtime. Dann hatten wir auch diesen ganzen Rattenschwanz, die Storyline, dass Kevin Durant nicht auf der Bank saß. Ime Udoka auf der Pressekonferenz, der dann sein Team komplett in der Luft zerfetzt hat. Wahrscheinlich irgendwo zurecht. Und dass du dann rauskommst mit dieser Intensität und Aggressivität. Ja, du hast es gesagt, es ist ein Closeout-Game. Sie hatten nicht wirklich eine andere Wahl, als hier mit 100% reinzugehen. Aber wir haben eben auch schon Teams gesehen, die bei 0-3 oder 1-3 nach so einem mental schwierigen Ding, wie diese Niederlage in Spiel 3 war, die dann halt einfach es nicht schaffen, diese Intensität wieder auf die Straße zu bringen und ja mehr oder weniger aufgeben und sich ihrem Schicksal ergeben. Und das haben wir halt absolut nicht gesehen, im Gegenteil. Also die Rockets haben wirklich eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Das hat angefangen mit der Defense gegen LeBron James, der zu 8 Turnovern nicht nur gezwungen wurde, da waren auch 2-3 dabei, die im Tennis sagt man Unforced Errors, ein Unforced Turnover in der einen oder anderen Situation. Aber LeBron James hat einen ziemlich schlechten Tag erwischt, was super viel zu tun hatte mit der druckvollen Defense von Amen, Okogie, Eason, wie sie alle heißen, auch Jabari hin und wieder. Şengün hat Bullyball gespielt offensiv. Amen war sehr, sehr aggressiv offensiv. Werden wir nochmal ein Spiel sehen, in dem er gefühlt jeden seiner Freiwurflinien-Jumper trifft? Vermutlich nicht. Aber das war schon ein deutlich, deutlich besserer Prozess und ein verdienter Sieg, den die Rockets hier eingefahren haben heute Nacht.
Auf jeden Fall. Also wir haben sicherlich zum einen die Komponente, dass die Rockets mit dem Rücken zur Wand alles gegeben haben und bei 110% waren, während das bei den Lakers nicht der Fall ist. Dann hast du sicherlich die Komponente, dass die Lakers 5 Dreier getroffen haben, das ganze Spiel über. Hot Take, wenn du 5 Dreier triffst in einem Playoff-Game in 2026, dann gewinnst du dieses Spiel nicht, vor allem wenn es halt bei einer 23%-Quote war. Sie haben bisher in dieser Serie vielleicht irgendwo auch besser performt von Downtown, als sie es können. Das war jetzt natürlich dann das komplette Gegenteil. Und wir wollen jetzt hier nicht so tun, als ob das alles irgendwelche toughen, highly contesteden, schwierigen Pull-Up-Dreier waren. Da waren auch viele, viele offene Versuche dabei, die einfach nicht ihren Weg ins Ziel fanden. Es gibt so Abende. Und das ist die zweite große Komponente und die dritte. Und da muss man den Rockets und Udoka sicherlich auch Credit geben. Gut gegameplant und diesen Gameplan dann gut ausgeführt, du hast es gesagt, sehr druckvoll und aggressiv gegen LeBron. Das hast du gesehen in Situationen, wo LeBron Full Court schon angegangen wurde, wo man Pressure Defense das ganze Parkett über gezeigt hat, dass LeBron einfach schon irgendwo Körner lässt, während er den Ball überhaupt jetzt über die Mittellinie bringen möchte. Und der andere Vorteil ist natürlich, dass du auch dann schon Turnover erzwingst in diese Situation hier und da und zu einfachen Punkten kommst, gar nicht erst die Lakers irgendwie einen Run starten lässt. Und selbst wenn LeBron den Ball vorträgt, so dann hat er A schon Energie reingesteckt, die ihm dann irgendwo fehlt, und B, gehen dann die Angriffe mit 18 Sekunden, 17 Sekunden auf der Shotclock los, was natürlich deutlich weniger Zeit dann auch ist, hier und da die eine oder andere Action in einem Angriff zu laufen. Wir haben aber auch diese druckvolle Defense gesehen, und das breche ich auch alles in dem Video runter, was dann nachher auch online kommt. Sehr, sehr viel Trap und Blitzing-Defense in Pick-and-Roll-Situation. Auch da wieder, du bekommst den Ball aus LeBrons Händen, was ein Vorteil ist, aber auch du erzwingst Turnover, und die Rockets haben 17 Steals geholt, was ihr Playoff-Rekord ist. Das ist natürlich ein riesiger Faktor gewesen, dass die Lakers halt am Ende 23 Turnover produzierten, war auch hier einer der großen Schlüssel der Rockets zum Sieg. Wie gesagt, Blitzing-Defense, Trap-Defense, Post-Up, Double-Teams, was wir hier und da gesehen haben. Wir haben gesehen, dass sie auch im Post, wenn LeBron da agiert hat, gefrontet haben, dass die Lakers da gar nicht erst ihm den Ball zuspielen können. Und das ist natürlich genau das, was du machen musst gegen ein Team, wo die beiden primären Perimeter-Ballhändler fehlen. Du musst dieses Team aggressiv angehen, weil einfach Spieler jetzt dribbeln, die das nicht so gut können, wie Luka Doncic und Austin Reeves. LeBron kann das nicht so gut. Smart macht einen tollen Job, war für mich auch der MVP in Spiel 3. Aber wenn du Marcus Smart aggressiv angehst, du kannst ihn schon ärgern. Hachimura kann nicht wirklich dribbeln. Kennard ist kein Initiator von Offensive. Jack LaRavia nicht. Bronny James nicht. Und wenn du solche Spieler super aggressiv angehst, dann kommst du eher damit davon, als du das gegen den Austin Reeves und Luka Doncic tust. Und es wundert mich, dass es jetzt bis zu Spiel 4 gebraucht hat, dass die Rockets das erkannt haben. Anderes Adjustment. Und das haben wir schon leicht gesehen in Spiel 3. Vermehrt jetzt in Spiel 4, dass man diesem Reed Shepard Matchup Hunting so ein bisschen gekontert hat, indem einfach Reed Shepard unter den Ballscreens durchgegangen ist, was dazu führte, dass die Lakers nicht mehr so wirklich Kapital draus schlagen konnten, wenn sie attackiert haben. Und dann entspricht auch, dass sie einfach auch irgendwann weggegangen sind von diesem Matchup Hunting. Dass man einfach nicht mehr so aggressiv versucht hat, Reed Shepard immer wieder zu involvieren, weil er ist einfach unter den Screens durchgegangen. Und damit konnte man halt leben, weil die Lakers jetzt auch nicht unbedingt ein Team voller Scharfschützen sind. Kleine Adjustments, die wir hier und da gesehen haben, die aber einen großen Impact haben. Nichts, was mir jetzt wahnsinnig Sorgen bereitet aus Lakers-Fansicht, weil das jetzt nichts war, wo ich jetzt sage, Alter, ich wüsste nicht, wie JJ Redick da jetzt eine Antwort drauf finden soll. Oder es gibt keinen möglichen Schachzug im Buch, den du jetzt darauf finden kannst. So, wenn LeBron halt geblitzt und getrappt wird, so, dann läufst du halt Off-Ball-Plays und lässt LeBron erstmal ein bis zwei Screens herumbewegen, bevor er an den Ball kommt. Und dann geht das schon nicht mehr so einfach. Das ist ein Adjustment. Wenn LeBron große Probleme hat, den Ball über die Mittellinie zu bekommen, dann lässt es halt jemanden anders machen. Oder konterst mit Ballscreens schon in der eigenen Hälfte. Also es gibt immer Antworten. Und das ist jetzt nichts wahnsinnig Komplexes, was Ime Udoka da jetzt sich überlegt hat. Sondern das sind coole, kleinere Moves, coole Schachzüge. Und im nächsten Spiel antwortet JJ Redick halt mit seinen eigenen Schachzügen. Und dann sind die Lakers halt auch fein. Da mache ich mir jetzt nicht die allergrößten Sorgen. Aber das war schon overall eine Menge Dinge, die hier zusammenkamen. Wie gesagt, Lakers Wurfpech, Lakers viele unnötige Turnover auch produziert, Lakers nicht bei 100% gewesen. Und die Rockets waren halt wirklich super, super aktiv. So viel Nail-Defense reingespielt, jeder war da bei der Sache, jeder ist so diese extra Meile gegangen, jeder hat seinem Teammate geholfen, man hat Plays noch gerettet, die man bisher nicht gerettet hat, man ist in der Transition zurückgegangen. Alles Sachen, die halt ein Team macht, was verzweifelt ist und desperate und um sein Leben kämpft. Deswegen, das wären so die Schlüssel zum Sieg der Rockets, die ich jetzt so erkannt habe, die mir aber jetzt nicht wirklich große Sorgen für den weiteren Verlauf der Serie bereiten. Man hat jetzt die Lakers in den letzten 6 Vierteln bei immer maximal 21 Punkten gehalten. Das ist ein Trend, den wir im Auge behalten sollten, weil die Overtime ausgeklammert. Aber die Rockets Defense hat jetzt die Lakers nicht entschlüsselt oder so eine Faxen. In meinen Augen.
Nee, glaube ich auch nicht. Aber wie du sagst, so ein paar Dinge, die einfach auf der Hand lagen, hat man jetzt endlich mal gemacht. Kurz einzuhaken bei Reed Shepard, der auch offensiv ein absoluter Gamechanger ist für dieses Rockets-Team. Da vielleicht gleich mehr dazu. Aber das war ja auch so der Scouting-Report von Reed Shepard. So, Reed Shepard kam in die Liga als jemand, der hoffentlich sogar einen positiven defensiven Impact haben könnte. Wir erinnern uns am College, der hatte irgendwie ganz, ganz krasse Steal- und Blockraten für einen Spieler seiner Ausmaße. Der hatte krasse Zahlen da an Kentucky, war er im College, glaube ich. Ich hoffe, ich erzähle keinen Quatsch. Mhm. Und er kam in die Liga und dann war aber damals natürlich schon die Sorge, okay, er ist klein, er ist schmächtig, er wird gehuntet werden. Aber wenn du es schaffst, dieses Matchup-Hunting so ein bisschen wenigstens auszuhebeln, dann sehen wir halt plötzlich, dass Reed Shepard sogar in Situationen positiver Verteidiger sein kann. Er hat nämlich die defensiven Instinkte. Er hat jetzt 3 Steals jetzt wieder in diesem Spiel heute Nacht. Einer hat es sehr clever geschafft, zu verhindern, dass Marcus Smart ihn in Transition unterm Korb sealed und hat dann sich da den Ball geschnappt. Mhm. Einmal ist LeBron gegen Okogie gezogen und war dann so mitten im Spin-Move und wollte gerade ins Post-Up gehen und dann kommt Shepard plötzlich aus der Strong-Side-Corner und spitzelt ihm den Ball weg. Das sind Plays, die dann eben wiederum zu einfachen Transition-Buckets im besten Fall führen können. In diesen beiden Fällen war es so. Und das sind dann eben, diese 3 Steals sind dann 3 von insgesamt 23 Turnovern, die Rockets forcieren konnten. 14 davon in Halbzeit 1, was dann dazu geführt hat, dass man relativ früh schon diesen Stempel draufdrücken konnte aufs Spiel. Und das sind dann so Game-Changing-Plays. Und das ist ein schönes Beispiel, wie kleinere Adjustments, um Problem A zu beheben, dann dazu führen, dass vielleicht Problem B ein bisschen behoben wird, dass Stärke C dann plötzlich zum Vorschein kommt. So, das ist ein schönes Beispiel, wie dann ein Schachzug zu mehreren Benefits führen kann. Und offensiv Reed Shepard, der Dude ist einfach so dermaßen wichtig, wenn Kevin Durant nicht auf dem Feld steht für die Rockets. Er hat in Spiel 3 relativ gut angefangen. Das war dann eine Phase, in der die Rockets gut agieren konnten, ist dann leider wieder komplett abgekühlt und stand dann am Ende bei 6 von 21. In Spiel 1 waren es 6 von 20. In Spiel 2 waren es 0 von 4 und da wurde er dann aus der Rotation rausgeschmissen von Ime Udoka kurzerhand. Und jetzt hatten wir eben eine offensive Reed Shepard-Performance, wie man sie sich aus Rockets Sicht wünscht. 28,5 Minuten, 6 von 12 aus dem Feld, 4 von 7 Dreier. Er hat 3 Assists gespielt, er hat 17 Punkte gemacht. Und er war dann in Situationen, in denen die Rockets-Offense wie eben so oft ins Stocken kommt, in denen Şengün sich vielleicht nicht durchboxen kann. da war er dann ab und zu mal dieses Outlet, dieses Ventil, was sie einfach brauchen und wo du auch sonst kein Land dagegen siehst, gegen die Lakers Defense.
Ja, auf jeden
die auch
Fall.
Heute, also die Lakers Defense fand ich jetzt heute nicht signifikant schlechter als in den ersten drei Spielen. Das war einfach heute, haben die Rockets bessere Antworten gefunden. Und vielleicht an der Stelle auch noch ganz kurzes Shoutout an Alperen Şengün. Ich versuche jetzt gerade hier noch die Boxscore-Zahlen mir zu holen aus den bisherigen Spielen, damit ich das euch auch direkt mit Zahlen unterfüttern kann. Wo ist er? LP. Diese beiden Spiele in LA, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Folge wir es besprochen hatten und wir ihn kritisiert haben. Das grenzte an peinlich, auch wenn jetzt der reine Boxscore, er hatte 19, 8 und 6 in Spiel 1. Er hatte 20, 11 und 5, 4 Steals, 2 Blocks in Spiel 2. Das war jetzt nicht so, dass er da über 48 Minuten oder über 35 Minuten, die er auf dem Feld steht, kompletter Totalausfall war. Aber es war halt einfach, ich hatte das, glaube ich, so formuliert, er ist bislang der drittbeste Center in dieser Serie gewesen. Und das geht halt einfach nicht gegen Jackson Hayes und DeAndre Ayton. Er hat eine Reaktion gezeigt, sowohl in Spiel 3. Das war dann ein Prozess, das war mir dann ein bisschen zu viel. Das war fast schon überkompensiert. 27 Versuche aus dem Feld. 15 davon waren drin. Da hat er zum Beispiel auch 5 Dreier genommen, was mir generell nicht so wirklich gefällt bei ihm, wenn er zu viele Dreier nimmt. Aber da konntest du nicht viel dagegen sagen. 33 Punkte, 16 Rebounds. Er hatte trotzdem seine 6 Assists, wieder 3 Steals. Er war defensiv locked in über weite Strecken dieser Partie. Und jetzt, heute Nacht in Spiel 4, haben wir eine etwas zurückhaltendere Version gesehen. 19 Punkte, 6 von 12 aus dem Feld. 19 Punkte gerade auch, weil er nur 7 seiner 13 Freiwürfe getroffen hat. Also da kann man schon auch dran mäkeln. Aber mir hat es sehr gefallen, wie aggressiv er war, wie sehr er Bullyball spielen wollte, wie sehr ihm das auch meistens gelungen ist, Bullyball zu spielen. Es führte unter anderem zu der Ejection von DeAndre Ayton, eine seiner Aktionen, dieses Flagrant 2-Foul, was dann gepfiffen wurde. Und es führte vor allem zu guten Dingen in der Rockets Offense. Das war sicherlich einer der Faktoren, dass Alperen Şengün in Spiel 3 und in Spiel 4 ein deutlich anderes Gesicht zeigt als noch in den ersten beiden Spielen in LA.
Und das wird er auch mit Sicherheit tun müssen im weiteren Verlauf der Serie. Also die Rockets brauchen gerade in Abwesenheit von KD jeden, den sie kriegen können, der da in irgendeiner Art und Weise abliefert. Ich gehe aktuell nicht davon aus, dass wir KD sehen in Spiel 5. Ich habe gehört, wenn es jetzt Regular Season wäre, dann wäre das eine Verletzung, die ihn 2 bis 3 Wochen raushält. Ja, in den Playoffs gelten andere Umstände, aber eine Verletzung, die dich in der Regular Season 2 bis 3 Wochen raushält, ich weiß nicht, ob dann nur bei Playoffs sind, du dann in 3 Tagen wieder ready bist. Das heißt, ich würde aktuell mal davon ausgehen, dass wir KD auch in Spiel 5 nicht sehen. Vielleicht noch ganz kurz und dann können wir auch zur nächsten Serie kommen. Was tippen wir denn jetzt? Also ich tippe Lakers in 5. Was sagt dein Bauchgefühl aktuell?
Boah, das ist super schwierig. Ich bin bei entweder Lakers in 5 oder Lakers in 7. Also ich glaube, wenn Houston es jetzt schafft, dieses 5. zu gewinnen, ich glaube, dann gewinnen sie auch das 6. zu Hause. Dann wird die Halle brennen. Dann haben sie ja offensichtlich irgendwie eine Form von Flow gefunden. Und dann würde ich denn dann die Lakers favorisieren in dem Spiel 7? Das ist die Frage. Vermutlich schon, weil wir es eben einfach noch nie gesehen haben, das 0-3 Comeback. Aber ich glaube, dann ist es ein ganz, ganz offenes Ding. Und dann wird es natürlich auch drauf ankommen. Was ist denn jetzt mit Reeves? Hast du da was? Also es kam doch die Meldung vor Spiel 3 schon, dass er plötzlich zurückkommen soll. Das ist dann aber nicht passiert. Jetzt hat er in Spiel 4 wieder nicht gespielt. Hast du da jetzt irgendwie was Aktuelles gelesen, wovon auszugehen ist, wann er zurückkommt?
Na, er wurde ja auf questionable hochgestuft. Und der Plan war, er macht halt sein Pregame Warm-up und dann wird entschieden vor Spiel 3. Das hat er gemacht und es wurde entschieden, er ist nicht ready. Und gleiches Prozedere dann für Spiel 4 auch wieder Pre-Game-Warm-up, auch wieder absolviert. Und wieder wurde vom Medizinstab gesagt, er ist noch nicht ready und dementsprechend warten wir weiterhin auf seine Rückkehr. Aber sie ist auf jeden Fall deutlich, deutlich näher an Luca. Also ich könnte mir schon eventuell sogar fast vorstellen, dass er für Spiel 5, weil du hast jetzt halt auch wieder 2 volle Tage Pause, also das Spiel ist in 3 Tagen. Und dass er da dann eventuell schon wieder mit dabei ist, um vielleicht auch ein bisschen Spielpraxis zu sammeln, bevor es dann weitergeht gegen OKC im Best Case. Aber Luca ist halt wirklich noch sehr, sehr weit weg. Also da hat ja Redick gestern erst gesagt, dass er jetzt zum ersten Mal richtig auf dem Parkett was gemacht hat. Und dementsprechend wird sich das auf jeden Fall noch hinziehen, also bisher größtenteils statische Übungen und dann leichte Bewegung auf dem Spielfeld gestern. Also das klingt jetzt nicht nach jemandem, der hier kurz vor einer Rückkehr steht, leider. Deswegen Lakers in 5.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Plan mit Reeves ist, ihn jetzt zurückzubringen zu Spiel 5. Also das vielleicht bei Spiel 4 jetzt heute Nacht war er schon ein bisschen näher dran. Man dachte sich aber mit dem 0-3 im Rücken und jetzt on the road, jetzt behält man ihn mal noch raus, gibt ihm diese 2 extra Pausentage, wie du sagst. Und jetzt aber Closeout zu Hause. Ich glaube schon, dass es ein Gedanke ist, wie du sagst. Ich denke, man würde ihm keinen Gefallen damit machen, wenn er zurückgeworfen wird ins kalte Wasser und dieses kalte Wasser dann besteht aus Lou Dort und Cason Wallace und Co. Ich denke, das macht schon Sinn, ihn einmal noch rauszuschmeißen oder zweimal noch rauszuschmeißen, bevor dann diese Serie ansteht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das vielleicht ein Gedanke war, ein Hintergedanke, dass man jetzt in Spiel 4 gesagt hat, muss noch nicht, aber jetzt in Spiel 5, um dann zu Hause das Ding zuzumachen, den Sack zuzumachen, dass man ihn jetzt hier reinschmeißt, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, komm, ich glaube, man neigt zu sehr zu Overreactions nach solchen Spielen, wie wir es jetzt heute gesehen haben von den Rockets. Und man muss ja auch ganz klar sagen, wir haben sie jetzt gerade zu Genüge gelobt und das auch völlig zu Recht. Ich glaube nicht, dass LeBron James nochmal 8 Turnover haben wird. Es ist nicht so, dass die Rockets hier die Lakers Defense, die Lakers Offense, pardon, komplett entschlüsselt haben. Die Lakers werden vermutlich nicht nochmal 23% Dreier werfen. Ja, vielleicht war das jetzt ein bisschen eine Overcorrection, eine Regressierung zur Mitte, aber die Lakers sind ein besseres Shooting-Team als das, was wir jetzt heute Nacht gesehen haben. Kennard und Smart waren beide 3 von 8, die bislang absolut super sind. Ich glaube, das wird so nicht nochmal passieren. Es ist jetzt nicht so, dass die Rockets hier den Schlüssel gefunden haben und die Lakers aufgebrochen haben. Das glaube ich nämlich auch nicht. Also komm, Lakers sind 5. Ich reagiere nicht über
Lakers in 5.
Lakers in 5. Alright.
Alright, dann kommen wir zur nächsten Serie. Denver gegen Minnesota. Davor aber der ganz kurze Hinweis. Ich weiß ja nicht, was du hier gerade trinkst während der Aufnahme. Ich trinke aus meiner wunderschönen neuen Holy Syrup Bottle stilles Wasser mit dem Geschmack Pomegranate, den ich richtig geil finde. Heute zum ersten Mal ausprobiert. Stufe 4.
Boah.
Bin jetzt mal auf Stufe 3 runtergegangen. Das ist mir aber zu, das ist mir zu wack. Stufe 3 ist mir zu,
ja,
zu wässrig. Deswegen, ich switche gleich mal wieder hoch auf Stufe 4 und gönne mir da die absolute Geschmacksexplosion, stilles Wasser, schön gekühlt vorher im Kühlfach. Das muss bei mir auch immer so sein. Und dementsprechend gönne ich mir jetzt hier gerade, während ich lausche, was du so Smartes zu erzählen hast.
Absolut zu Recht. Ich muss dazu sagen, ich hatte am Samstag Besuch von einem Kumpel. Wir haben uns die ersten 4 Folgen der neuen Staffel von The Boys reingezogen und habe ihn da eben auch dann probieren lassen von der neuen Syrup Bottle. Und er war von dem Konzept natürlich auch ziemlich begeistert. Und er hat dann auch sofort, also ich bin ja weiterhin ein Stufe 1 Verfechter. Ich habe inzwischen 5 oder 6 Geschmäcker ausprobiert. Bei allen war Stufe 1 für mich das Beste. Ich weiß nicht, ich stehe halt einfach mehr auf diesen etwas dezenteren, etwas leichteren Geschmack. Und mein Homie hat aber auch sofort gesagt, ja, nee, das ist ihm ein bisschen zu lasch. Also er dreht hoch, Stufe 3. Und da war dann sein Sweet Spot. Das ist ja das Geile. Die Geschmäcker sind unterschiedlich und diese Holy Syrup Bottle, die Revolution im Softdrink-Game, bedient aber alle Geschmäcker. Wir haben euch letzte Woche schon davon erzählt, Julius hat es gerade angedeutet, stilles Wasser rein, Sprudelwasser rein, völlig egal. Syrup, Fläschchen, einfügen, die Dinger könnt ihr jederzeit einfach wieder zumachen, im Kühlschrank lagern, mehrere Wochen und hin und her euch durchprobieren. 10 Geschmäcker gibt es und das Starter-Set, das Syrup Bottle Starter-Set mit eben dieser Flasche. Da gibt es 3 verschiedene Colorways, wo ihr euch einen aussuchen könnt. Und allen 10 Geschmacksrichtungen, jeweils ein Fläschchen zur Probe, könnt ihr euch sichern. 54,99 ist der reguläre Preis. Mit unserem Code DS rutscht ihr da mal ganz schnell unter die 50-Euro-Marke und könnt euch das sichern. Wir sind begeistert. Ich habe sie jetzt gerade noch nicht am Start, weil ich noch ein Käffchen sippe. Aber ich werde dann auch entweder zur zweiten Hälfte hier unserer Vorlesung. Und ja, in gewisser Weise ist es ja auch eine Vorlesung, was wir hier machen. Ihr könnt lernen.
Professor Schubert und Professor Legreski.
So nämlich. Das has a nice ring to it. Nee, in der zweiten Hälfte unserer Aufnahme meine ich natürlich. Eventuell schnappe ich mir da auch noch die Syrup Bottle. Gönnt euch das Ding.
Genau.
Mit unserem Code DS könnt ihr sparen 10%. Nicht nur auf die Syrup Bottle, sondern auf alles bei Holy. Link findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Und ich würde sagen, let's go in Richtung Minneapolis. Was für ein verrücktes Spiel. 4. Sowohl im positiven als auch leider im negativen Sinne.
Auf jeden Fall. Die Minnesota Timberwolves führen mit 3-1. Das hätte ich im Leben nicht kommen sehen. Ich hatte 4-2 getippt vor der Serie, eben weil ich sie nicht unterschätzen wollte. Stellt sich raus, ich habe sie mal wieder wahnsinnig unterschätzt. Das ist natürlich für die Wolves sehr cool, dass sie jetzt 3 der 4 Spiele gewinnen konnten und den Matchball haben in Spiel 5, was natürlich alles andere als cool für sie ist, dass sich gleich 2 ihrer wichtigsten Spieler schwer verletzt haben in diesem 4. Spiel. Vor allem Anthony Edwards tut er natürlich wahnsinnig weh. Er verletzte sich am Knie, es ist eine Prellung am Knie, Überdehnung. Gut für sie, dass es kein Bänderschaden ist, weil das wäre absolute Katastrophe und Worst Case gewesen und hätte ihn super, super lange außer Gefecht gesetzt. Aber selbst das, was es jetzt ist, auch wenn es kein struktureller Schaden ist, ist natürlich super bitter für sie und führt dazu, dass sie jetzt trotzdem eine Weile auf Anthony Edwards verzichten müssen und natürlich Donte DiVincenzo, der deutlich schlimmer verletzt ist und deutlich länger wahrscheinlich ausfallen wird, tut natürlich auch sehr weh. Den Verlust wird man sicherlich irgendwo kompensieren können, aber man muss sich jetzt schon fragen, ohne Anthony Edwards, klar, mit einem 3-1 im Gepäck, aber ob man sich da jetzt irgendwie über die Ziellinie retten kann, ohne den Ant-Man und eines der nächsten 3 Spiele gewinnen kann, es ist sicherlich nicht unmöglich, aber das wird jetzt schon eine ziemlich schwierige Nummer. Und normalerweise, wenn ein Team 3-1 führt, dann sollte es favorisiert sein, diese Serie auch zu gewinnen. Aber ich tendiere aktuell wegen dieser Anthony Edwards-Verletzung eher zu einem 50-50, was den Ausgang dieser Serie angeht. Gut natürlich für Minnesota, dass Denver anscheinend deutlich, deutlich schlechter ist, als viele das erwartet haben. Und vor allem ich erwartet habe, die beste Offense der NBA sieht aktuell überhaupt nicht wie die beste Offense der NBA aus. Scorte 96 Punkte in Spiel 3, 96 Punkte in Spiel 4, der beste Spieler der Welt. Sieht überhaupt nicht aus wie der beste Spieler der Welt. Ich habe auch ein YouTube-Video gemacht, wie Gobert und generell die ganze Wolves-Defense dem Joker seinen Zahn ziehen. Das sah jetzt in Spiel 4 auch wieder nicht besser aus. 8 von 22 aus dem Feld, 9 Assists, aber auch wieder 4 Turnover. Nicht ganz so katastrophal wie sein Spiel 3, was womöglich das schlechteste Spiel war, was ich von ihm gesehen habe, seitdem er dieser Superstar ist. Spiel 4 war nicht ganz so schlimm, aber auch das wieder überhaupt nicht gut genug für die Nuggets und überhaupt nicht das, was wir von ihm gewöhnt sind. Und wenn dann halt Murray auch nur 10 von 25 aus dem Feld trifft und man insgesamt nur 6 Dreier im Ziel unterbringt. Die Denver Nuggets haben 6 Dreier getroffen in einem ganzen Playoff-Spiel. Das ist halt schon sehr verrückt. Womit möchtest du anfangen? Möchtest du mit Denvers Problem anfangen oder möchtest du mit den Auswirkungen der Verletzung anfangen oder mit irgendetwas ganz anderem?
Ich denke, wir müssen mit Denvers Problemen anfangen und wir müssen auch vor allem mit Ayodosumu anfangen. Es war das Ayodosumu-Game. Und ich glaube, die Art und Weise, wie dieses Game zustande gekommen ist, sagt einfach auch wahnsinnig viel über die Nuggets. Gleich noch gerne auf jeden Fall zu Denvers Offense. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen ergründen, wo die großen Probleme liegen. Und es ist natürlich für die Nuggets eine absolute Vollkatastrophe. Du hast zur Halbzeit geführt. Edwards und DiVincenzo waren zu dem Zeitpunkt bereits draußen. Und du verlierst dieses Spiel. Das darf dir einfach nicht passieren. Und jetzt hast du dir dieses 1-3 eingebrockt. Dosunmu, hey, riesiger, riesiger Shoutout. Wie der Junge, auch schon in Spiel 3 übrigens, aber vor allem natürlich jetzt 43 Punkte in 42 Minuten von der Bank. Ich weiß nicht, ob ich den Satz 42 Minuten von der Bank schon mal gesagt habe, aber das war natürlich den sehr, sehr unglücklichen Umständen geschuldet. 13 von 17 aus dem Feld, 5 von 5 Dreier, 12 von 12 von der Freiwurflinie, hat dann ganz nebenbei noch 4 Rebounds eingestreut, hat einen Wurf weggeblockt. Aber das war eine Scoring-Clinic vom guten Ayo. Und wenn du dir aber anguckst, wie diese, ich habe mir gerade extra alle 17 Field Goals nochmal angeschaut. Und wir kritisieren Nikola Jokic zu Recht aufgrund seiner Offense. Wir wissen nicht so richtig, was los ist. Und egal, wie schlecht er bislang offensiv ist, für sein Verhältnis muss man dazu sagen. Also, was hat er jetzt heute Nacht? Nee, gestern Nacht war es. 24 Punkte, 15 Rebound, 9 Assists. Also für die meisten Spieler wäre das ja irgendwie Career Night in den Playoffs. Egal, wie ineffizient es aus dem Feld passiert. Aber das sind einfach nicht die Verhältnisse von Nikola Jokic, die wir gewohnt sind. Und normalerweise, es war in den letzten Jahren immer so, dass er defensiv angreifbar ist, dass er defensiv phasenweise auch einfach auch mal unter aller Sau ist. Aber er hat das durch seinen unfassbaren offensiven Impact immer irgendwie ausgeglichen gekriegt. Und das ist bislang in dieser Serie, und das war vor allem heute, nicht so. Wenn ihr Bock habt, guckt euch gerne mal diese 17 Field Goals von Ayodosumu an. Das sind gefühlt alles entweder Pull-Up-Dreier oder so Floater-Push-Shots aus dieser Range, in der Jokic dann im Drop agiert und einfach, ja, keine Ahnung, also entweder hat er keine Lust rauszukommen oder es ist der Gameplan, dass er einfach nur zurückwatschelt, ohne wenigstens eine Hand hochzukriegen bei diesen Floater-Versuchen, Push-Versuchen. Es war ein Putback-Layup dabei von Ayo Dosunmu, wo er im Grunde einfach über Jokic drüber springt und sich den Offensiv-Rebound holt und dann den Ball reinmacht. Und dann waren eben auch so ein paar Würfe, freie Dreier aus der Ecke, was dann den Nuggets-Scheme geschuldet war, dass man versucht hat, die Zone zuzumachen und so weiter. Aber diese 43 Punkte von Ayo Dosunmu, ohne jetzt da irgendwas von ihm wegnehmen zu wollen, die sagen auch sehr, sehr viel aus über die Nuggets-Defense und insbesondere über die Unfähigkeit von Nikola Jokic, an diesem Ende des Felds einen großen Impact zu machen. Und wie gesagt, wenn man das dann paart mit dem offensiven Impact, der halt nicht da ist, auf dem Level, auf dem er da sein muss, dann kommt man hier bei einer unfassbaren, ich kann nicht betonen, wie bitter ich diese Niederlage finde für die Nuggets. Du hättest die Chance gehabt, mit einem 2-2 zurück nach Hause zu fahren. Edwards raus, DiVincenzo raus. Jegliches Momentum wäre komplett auf deiner Seite gewesen. Und jetzt liegst du halt mit 1-3 hinten. Und ja, Edwards raus, DiVincenzo raus. Wir werden gleich drüber reden, was mein Bauchgefühl sagt. Aber es steht halt auch 3-1. Und die Nuggets, die Timberwolves haben jetzt in dieser zweiten Halbzeit bewiesen, dass sie selbst ohne diese beiden Guard-Flügelspieler, die Nuggets auch gut und gerne mal schlagen können.
Auf jeden Fall, die Defense ist ja schon die gesamte Saison über ein riesiges Problem für Denver und war ja auch der Hauptgrund, warum wir bei allem Optimismus auch ein bisschen auf die Bremse treten mussten. Denn selbst bei ihrem Titelgewinn war man ja zumindest mal eine okaye, durchschnittliche Defense bis vielleicht so einigermaßen gut. Und das ist man jetzt halt überhaupt nicht. War man in der Regular Season nicht und ist man bisher in den Playoffs auch nicht. Was ich nicht so richtig verstehe mit guten Defendern wie Cameron Johnson, Aaron Gordon, Christian Brown, Bruce Brown, teilweise ja auch in Momenten Jamal Murray, und Joker hat ja auch gezeigt, dass er zumindest in diversen Situationen durch seine Physis, durch sein Rebounding, durch seine guten Hände mal zumindest ein durchschnittlicher Faktor sein kann. Also ich kann mir nicht erklären, woran es liegt, außer dass David Adelman halt nicht so ein guter Defensivcoach ist wie dass sein Vorgänger Michael Malone war, aber er hat besseres Personal an seiner Seite. Also wir haben ja sogar gesagt im Sommer, die Verstärkung von Cameron Johnson im Gegensatz zu Michael Porter Jr. führt ja dazu, dass ein Aaron Gordon jetzt wieder mehr von dem machen kann, was er auch so gut kann, und zwar als Lowman agieren, weil Johnson halt ein besserer Perimeter Defender ist als MPJ. So, du siehst halt gar nichts davon, und das ist schon ein echtes Problem. Und das zweite große Problem, was Denver hat, und das hatte ich in meinem Video neulich auch angesprochen, und da würde mich auch deine Meinung gleich sehr zu interessieren, aber die spielen nicht hart genug. Und das ist etwas, was wir in den letzten Jahren schon sehr regelmäßig gesehen haben, und es ist kein gutes Zeichen, wenn du als Team so regelmäßig outhustled wirst von deinem Gegner. Die Nuggets haben damals den Titel gewonnen, und seitdem fehlt so ein bisschen der Hunger. Und ich kann mir das nicht erklären, weil man auch nach einem Titelgewinn immer noch hungrig sein sollte und viele andere Teams nach einem Titelgewinn auch gezeigt haben, dass sie immer noch hungrig sein können. Aber wie oft Denver in der regulären Saison und jetzt auch in den Playoffs out-hustled, out-rebounded wurde von ihren Gegnern und man einfach diese Spiele guckt und sagt, der Gegner will das mehr. Und das war bisher in diesen, gut, wenn wir jetzt mal Spiel 1 rauslassen, so ein bisschen, aber vor allem in diesen letzten 3 Spielen habe ich zumindest ein Minnesota-Team gesehen, was diese Siege mehr wollte als Denver. Und das ist ein riesiges Problem. Und wenn du es als Coach nicht hinkriegst, dein Team so zu bekommen, dass sie wirklich bei 100% sind, erst recht in den Playoffs, dann kannst du noch so viele coole offensive Sets aufmalen. Aber dann, ja, gibt's hier ein großes Drama. Und das macht mich pessimistisch, auch wenn ich gerade 50-50 gesagt habe, dass Denver ein Team ist, was jetzt 3 Spiele hintereinander gewinnen kann, weil das geht erstmal damit los, dass man jetzt verzweifelt spielt, so wie wir es bei den Rockets gesagt haben, die verzweifelt waren, die alles geben mussten, alles gegeben haben. Denver hat jetzt ein Elimination Game, do or die, vor heimischer Kulisse. Das muss man aber dann auch irgendwann an ihrer Spielweise irgendwo auch merken.
Ich könnte mir vorstellen, dass das viel mit dem Personal zu tun hat. Also Denver hat irgendwie nicht so diese das Video von diesem Highschool-Basketballspieler, Dog. Dog. Irgendwie, das ist super schwammig und das ist auch für uns natürlich sehr, sehr schwierig einzuschätzen, wenn wir diese Spieler einfach nicht persönlich kennen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel heute auf die Gegenseite guckst, Randall, bei dem schwankt das, aber der hat immer mal wieder so 5 Minuten am Stück, wo er einfach Bullyball spielt und diesen Dog hat. McDaniels in dieser Hinsicht über jeden Zweifel haben. Manchmal schlägt er über die Stränge. Gobert ist jemand, der jetzt vielleicht von seiner Persönlichkeit nicht unbedingt diesen Dog ausstrahlt, aber der halt durch seine Spielweise quasi den Dog ausstrahlt mit Monsterblocks und mit unfassbarer Defense. Nas Reed, Dog, auch da. Manchmal schlägt es über die Stränge und wenn dann Nas Reed mal plötzlich ein 3 von 14 Game hat, dann ist es auch ein fehlgeleiteter Dog. Selbst jemand wie Bones Highland, der einen Fuß auf dieses Parkett setzt und völlig irrationalerweise der Meinung ist, er ist der beste Spieler auf dem Parkett.
Anthony Edwards.
Ist
die Definition von einem Dorf.
Anthony Edwards sowieso. DiVincenzo genauso. Und wenn du dann die Gegenseite anguckst, selbst diese Rollenspieler, die dann diese Energie bringen sollten, wenn du jetzt guckst, heute von der Bank, 27 Minuten Tim Hardaway Jr. Okay, der hat dann mal Phasen, dann knallt er dir 3 Dreier rein in 5 Minuten und schreit die Crowd an. Aber
heißt aber auch nicht automatisch, dass es ein Dog ist, genau, wenn jemand mal heiß laufen
genau,
kann.
Genau, also an so Nächten wie heute oder gestern, ich sag die ganze Zeit heute, nicht. Bruce Brown ist nicht so der Extrovertierteste. Aaron Gordon ist nicht wirklich extrovertiert. Cam Johnson sowieso nicht. Christian Brown hat dann auch mal so ab und zu einen Putback-Dunk und lässt dann einen Schrei raus. Jokic brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dass das der legerste Superstar ist, den wir vielleicht je gesehen haben in den NBA-Playoffs. Das sind irgendwie nicht so dieser Mix an Spielern wie bei OKC, Detroit, San Antonio, Minnesota, wie bei vielen, vielen anderen Playoff-Teams. Ja, ich glaube, da ist was dran.
Die Lakers jetzt mit Smart.
Ja, die Lakers Smart und LeBron, der jetzt nicht rumschreit und jegliche Spieler irgendwie wegcheckt, aber der halt einfach das ausstrahlt irgendwo, diese Dog-Mentality.
Und auch vom Coach her. David Ellerman ist ein fantastischer offensiver Koordinator und ein offensives Mastermind, aber auf der anderen Seite ist halt Chris Finch, das ist ein Dog, wenn wir über Coaches reden. Und Redick ist halt ein Psycho.
Ja, ja.
Das macht auch einen Unterschied. Und auch ein Ime Udoka. Das sind so Coaches, die
Masula
können auch ihr Team mal so mitreißen. Und das sehe ich halt bei Ellerman auch nicht, dass der so sein Team mitreißt. Ja.
Es ist nicht messbar, es ist schwierig es ist irgendwo Spekulation und Philosophierung, aber es ist was dran. Ich bin auch überzeugt davon, dass da was dran ist. Thema Dog.
Ja, und wenn wir dann
Rudy Gobert.
Ja, und wenn wir dann so ein bisschen auf Taktiken schauen, Rudy Gobert spielt individuell perfekte Defense.
Unfassbar.
Gegen den Joker. Ja. Ich hatte es in meinem Video auch gezeigt gehabt, da waren viele auch Dreierversuche dabei, sehr machbare Versuche, die Joker aktuell einfach nicht trifft, aus was weiß ich Gründen, entweder ist er angeschlagen oder seinen Pferden geht's nicht gut oder er ist müde oder es ist einfach nur eine Cold Stretch, zufällig genau jetzt gerade, dummerweise. Man weiß nicht, wir wollen nichts tun, als ob das hier nur an Bre an der Defense liegt, aber sie machen es defensiv schon wunderbar. Sie verteidigen diese Inverted Pick and Rolls mit Hedge and Recover Defense, sie kennen die Spielzüge der Nuggets und das ist auch so ein Ding, diese Playbook-lastige Offense, die ja der auch ein riesiger Schlüssel ist dafür, dass die Nuggets so unaufhaltsam während der Regular Season sind, ist halt möglich, dass gegnerische Teams dann diese Plays scouten und sich vorher überlegen, wie sie das wegnehmen, wie sie switchen, wie sie dann gucken, okay, das sind die Spieler, die da angespielt werden, sind all die Fehler, die Teams in der regulären Saison gemacht haben, dagegen all die Schwachstellen, die Denver ausnutzen konnte, das nehmen wir weg, das nehmen wir weg, das nehmen wir weg. Und dann werden halt viele dieser Plays im Keimer steckt, gerade diese 3-Man-Actions, mit denen Denver ja normalerweise am Perimeter oben Punkte am Fließband produziert, das ist halt in den Playoffs dann nicht so, dass du dann als Gegner switchst und dann kommt auf einmal der Nuggets-Spieler hinter seinen neuen Defender, beziehungsweise oder davor und geht dann zum Korb durch. So in den Playoffs wissen das Teams halt, wenn geswitcht wird, dass Denver dann sofort versucht immer, dass der eine, der dann abrollt, hinter seinen neuen Mann kommt und dann zum Korb geht. Das weißt du halt. Und du weißt, wenn die Nuggets sich auf eine gewisse Art und Weise positionieren, dass dann jemand aus der Ecke hochkommt. Und dann kannst du Laufwege beeinflussen, Laufwege zumachen, Passwege zumachen, Joker aggressiv angehen. Also das ist wunderbar gegameplant von der Wolves Defense. Dazu kommt der Hustle. Dazu kommt die individuelle Verteidigung von dem McDaniels, von dem Gobert. Und das sind alles so Schlüssel. Wenn du dann auch noch Wurfpech mit einberechnest auf Seiten der Nuggets, dann erklärt das schon so ein bisschen, dass die beste Offense der NBA massiv struggelt hier bisher. Und wenn Denver hier zurückkommt in der Serie, dann werden 96 Punkte in Spiel 5 mit Sicherheit nicht reichen. Ant-Man hin oder her.
Ich hatte nach Spiel 1 gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass Jamal Murray das McDaniels-Matchup entschlüsselt hat. Das ist nicht gut gealtert, der Take. Die Nuggets haben bislang in diesen 4 Spielen ein Offensivrating von 105,6. Zur Erinnerung, du hast es gerade gesagt, das war die beste Offensive der Regular Season und da waren es 122,5 im Offensivrating. Small Sample Size, 4 Spiele, aber das ist, glaube ich, exemplarisch. Mit Gobert auf dem Feld ist es nochmal ein Tick weniger, da sind wir bei 104 im Timberwolves Defensive Rating. Und dann auch das Scheme, wie du sagst, dass man die Nuggets, die eigentlich kein Shooting-Team sein wollen, dass man sie phasenweise einfach zu einem Shooting-Team macht, indem man Christian Brown und Bruce Brown und Spencer Jones, der halt heute in 25 Minuten 0 von 2 aus dem Feld geht, da fehlt dann auch irgendwo einfach die Tiefe der Nuggets, dass sie sagen können, wir schmeißen jetzt den rein, wir schmeißen den rein. Der Einzige, der das irgendwie mitbringt, ist Tim Hardaway Jr. Und wie gesagt, der war heute 0 von 6. Gestern, egal. Der war gestern 0 von 6. Wenn dann so ein Off-Day kommt von deinem einzig richtig explosiven Bankscorer, dann wird's halt arg schwierig. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass du die Shooter freistehen lässt, es gibt bei Minnesota immer mindestens einen, der quasi komplett frei roamt. So kannst du halt auch ziemlich gut dieses ganze Cutting, was ja ein Riesenteil ist der Denver Offense, Jokic an der Birne oder Jokic im Post, der dann Cutter bedient. So schaffst du es ziemlich gut, die Zone halt einfach zu verriegeln gegen genau das. Und dann Gobert, ja, unfassbar. Also ich glaube, wir sollten uns alle bewusst sein, das ist nicht normal, dass ein Typ, der 7-Foot oder 7-Foot-1 groß ist, mit einer 7-7 Wingspan oder was auch immer er hat, dass der so beweglich ist, die Hüften drehen kann. Auf der anderen Seite dann aber im Post gegen den besten Postspieler der letzten 15 Jahre, mit Ausnahme vielleicht von der einen Prime-Saison von Joel Embiid, der heute Nacht zurückgekommen ist. Hey, Joel Embiid ist wieder da. Hat nicht wirklich was gebracht gegen die Celtics, aber hey.
Mhm. Ja.
Das ist schon unglaublich, unglaublich gut, was die Timberwolves bislang defensiv machen. Und es ist so, so schwierig einzuschätzen. Du hast am Anfang gesagt, dein Bauchgefühl sagt dir Nuggets, weil eben natürlich die Ausfälle von Anthony Edwards und Donte DiVincenzo unglaublich schwer liegen. Ich tue mich sehr, sehr schwer, jetzt gegen die Timberwolves zu tippen, weil ich weiß nicht, es muss ja jetzt im Grunde, ich glaube, hast du in deinem Video nicht irgendwie gesagt, Jokic muss in den God-Mode schalten oder sowas?
Ja.
Das muss jetzt passieren, glaube ich.
3-mal hintereinander, ja.
Ja. Kann er das? Ja, kann er. Das wissen wir. Aber wird das auch schaffen gegen diesen Rudy Gobert und gegen diese Timberwolves Defense?
Es ist immer schwierig, Serien zu tippen. Und das war ja gerade auch so ein bisschen dein Dilemma bei der Serie, über die wir davor geredet haben, wo du sagst, okay, wenn es in Spiel 7 geht, dann würde ich eher auf das andere Team setzen. Also ich kann nicht sagen, also wenn es in Spiel 7 geht, dann müssen wir hier mit Denver gehen. Wahrscheinlich. Oder wenn Ant-Man
vermutlich
nicht da ist.
Vermutlich, ja.
Vor allem in der Kulisse in Denver musst du eigentlich mit Denver gehen. Sollte es in Spiel 7 gehen, was ja auch bedeuten würde, dass jetzt die nächsten beiden gewinnen würden. Aber das kann ich halt nicht so richtig machen. Und dann ist halt mein nächstmöglicher Tipp schon eher Timberwolves in 6.
Mhm.
Also ich sehe dann eher Timberwolves in 6 als Timberwolves in 7. Also meine Reihenfolge von den 3 möglichen Tipps von der Wahrscheinlichkeit, die ich jetzt geben würde, wäre wahrscheinlich dann schon Timberwolves in 6, dann Nuggets in 7 und dann Timberwolves in 7.
Mhm. Würde ich, glaube ich, mitgehen, ja. Ich traue auch der Nuggets-Defense nicht zu, dass, also ja, man kann es jetzt sagen, also der Gedanke liegt natürlich nahe, oh je, Anthony Edwards, der primäre Creator, der primäre Vorteile entstehen Lasser, der fehlt jetzt, das wird ihnen wehtun. Ich traue halt der Nuggets-Defense nicht zu, Naz Reid und Ayo Dosunmu und Julius Randle und Co., selbst ohne Edwards irgendwie zu stoppen.
Ich schon ein bisschen eher.
Ja.
Wir dürfen uns halt auch nicht blenden lassen von dieser Halbzeit, wo er jetzt dann nicht dabei war, weil du halt nicht on the fly auf einmal so krass defensiv reagieren kannst, wenn der beste Spieler sich verletzt. Das hast du ja auch manchmal beim Fußball, dass dann Teams auf einmal in Überzahl sind und nicht direkt Kapital draus schlagen, weil es halt so überraschend ist und unvorhersehbar und du gar nicht so richtig dafür planen konntest, so. Denver hat halt jetzt 2-3 Tage, wo man planen kann, gegen ein Team zu spielen, wo Anthony Edwards und Donte DiVincenzo fehlen. Das wird dann also defensiv anders aussehen, denke ich, in dem nächsten Game mit Vorbereitung, als jetzt in dieser Halbzeit aussah, wo man halt nicht so wirklich dann, du konntest ja nicht dafür planen. Du hast ja nicht das trainiert oder deine Spieler darauf vorbereitet, dass Edwards da dann jetzt so lange fehlt. Das heißt, da würde ich ihnen ein bisschen mehr zutrauen, aber klar, die Nuggets haben uns nicht viel gezeigt, was einen optimistisch machen sollte, dass sie hier in der Lage sind, selbst die Timberwolves zu schlagen ohne Anthony Edwards.
Ach komm, ich sag Nuggets in 7. Ich vertraue Jokic, obwohl er jetzt 4 Spiele lang nicht wirklich viel Gründe gegeben hat, ihm zu vertrauen. Und ich bin irgendwo schon bei dir, dass es wahrscheinlich für die Timberwolves zu schwer werden wird ohne Ant.
Alright, dann haben wir's.
Ich denke doch.
Die beiden Serien, über die wir hier und heute reden wollten, wie gesagt, morgen reden wir über die Pistons und Magic und dann schauen wir mal, was die nächsten Tage so bringen. Es ist spannend.
Oh ja.
So, die Cavaliers und Raptors steht es jetzt, warum auch immer, 2-2. Die Spurs haben sich gestern in der ersten Halbzeit schwer getan, haben dann grandios in der zweiten Hälfte das Ding entschieden. Also die Serie dürfte so weit durch sein. Celtics, Sixers ebenso. Thunder, Suns auch. Aber es gibt zumindest noch die andere Serie, die für ein wenig Spannung sorgen sollte. Gerade Cleveland, Toronto, Alter. 2-2. Vielleicht müssen wir darüber auch mal reden.
Das Jameson Battle Game in Spiel 3. Und witzigerweise war ich bei dem anderen Jameson Battle Game, was es in dieser Saison gab, an Halloween in Cleveland gegen die Cavaliers, war ich auch in the building und habe noch fond memories daran. Da ist er irgendwie 6 von 6 von 3 von der Bank gegangen oder so. Ja, müssen wir wahrscheinlich auch nochmal ran irgendwann die Tage. Du hast es gerade gesagt, Freunde, wenn wir uns morgen wieder hören im Supporter-Feed auf patreon.com/doublestepback, dann würde uns das riesig freuen. Da werden wir die Magic und Pistons nochmal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Checkt gerne Holy aus. Auch diesen Link findet ihr in der Folgenbeschreibung, ebenso wie Patreon. Macht es gut. Bis die Tage. Playoffs, Baby. Double Step Back out. Macht's gut, Freunde. Ciao.
Ciao.